Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Die Welt steht still. Natürlich steht auch die Tenniswelt still. Überall werden Homeoffice verordnet, überall müssen die Leute zu Hause bleiben. Und natürlich macht das auch vor dem Tennis nicht halt. Herzlich willkommen zu unserer vorerst mal letzten Ausgabe von der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Florian Heer von unserem Kooperationspartner tennistourtalk.com. Hallo Florian.
Hallo Andreas.
Vorerst letzte Folge will ich nicht unbedingt versprechen, beziehungsweise will ich unbedingt nicht drohen, aber die Frequenz der Sendungen wird in den nächsten Wochen sicherlich nicht steigen.
Davon ist wahrscheinlich auszugehen, das stimmt.
Ja. Du hattest dir so viele Pläne gemacht für die nächsten Wochen und Monate, wolltest nach Marbella, wolltest die Sandplatzsaison, die im April starten sollte, wolltest du begleiten und jetzt müssen wir uns darauf gefasst machen, bis Mitte April geht erstmal gar nichts in der Tenniswelt und ich sehe im Moment auch noch nicht, wie wir im Mai spielen. Siehst du da schon eine Besserung oder beziehungsweise siehst du da schon die French Open vor uns?
Oh, das ist natürlich sehr, sehr schwer zu sagen, aber die French Open sehe ich vor uns wahrscheinlich schon. Die Frage ist nur, werden sie tatsächlich eben auch stattfinden. Nach aktuellem Standard oder nach aktuellem Stand, wie es jetzt gerade hier, glaube ich, in Deutschland aussieht, wo man ja noch mit zunehmenden Fällen dieser Corona-Krise ja dann eben auch rechnen muss, sehe ich das wahrscheinlich eher als gefährdet an, schwer gefährdet.
In 10 Wochen sollten die French Open stattfinden, ab dem 24. Mai. Mal schauen, wie es bis dahin laufen wird und wir können uns allen nur die Daumen drücken, dass wir dieses Virus und diese Zeit unbeschadet überstehen. Wir wollten aber über die letzten Wochen noch, beziehungsweise über die letzte Woche da noch informieren, weil wir hatten 2 Turniere, die in der letzten Woche noch stattfanden und die dann irgendwann abgebrochen werden mussten und die zum Teil auf skurrile Art und Weise. Wir sprechen als erstes über Potchefstroom. Das ist ein Ort in Südafrika. Und das war das erste der neu verordneten Challenger-Tour-Turniere, die nur 50 Punkte geben. Es ist eine neue Kategorie in diesem Jahr eingeführt worden.
Ja, ganz genau. Man hat diese neue Kategorie eingeführt, die, glaube ich, ja für die Turniere gedacht ist, wo auf der ATP-Tour quasi ziemlich viel los ist. Also das heißt, dass es in diesen Grand-Slam-Wochen beziehungsweise auch in diesen Master-Series-Wochen, was ja jetzt in diesen im März ja immer stattfindet, also dieser Back-to-Back mit Indian Wells und Miami, das war eben hier die Möglichkeit für die Veranstalter quasi mit einem geringeren Preisgeld, in dem Fall sind es 35.000 US-Dollar, was das Gesamtpreisgeld für dieses Turnier dann eben ausgeschüttet wird, die Möglichkeit dort gegeben wird, eine kleinere Turnierveranstaltung zu machen, damit diese Spieler in den unteren Rängen eben auch die Möglichkeit haben, hier bei Turnieren mitzuspielen. Man hat sich auch ein bisschen erhofft, dass dadurch auch ein paar neue Turniere mit auf den Kalender gekommen sind. Südafrika war jetzt auch längere Zeit ja auch nicht mehr mit dabei und ist eben mit diesem Turnier dann eben auch zurück auf die Challenger Tour gekommen. Leider muss man natürlich sagen, mit einem sehr unrühmlichen Ende.
Mit einem sehr unrühmlichen Ende. 7 Viertelfinalisten standen schon fest. Jack Draper und Tobias Simon wollten eigentlich noch ihr Match zu Ende bringen und es hieß schon zu dem Zeitpunkt, das Turnier wird wohl abgebrochen werden, beziehungsweise das Turnier muss wohl abgebrochen werden. Dann führte Jack Draper nach einem Break im dritten Satz mit 5-4 gegen Tobias Simon und in dem Moment setzte der Regen ein und dann musste das Spiel unterbrochen werden. Eigentlich hatten die Organisatoren noch gesagt, wir holen das nach, wenn der Regen vorbei ist, nur der Regen hörte nicht auf an dem Tag und so musste das Turnier abgebrochen werden. Unter anderem Dustin Brown und Daniel Masur hätten im Viertelfinale aufeinandertreffen sollen. So standen jetzt 7 von 8 Viertelfinalisten fest, der 8. Viertelfinalist stand dann nicht mehr fest. Wir werden nie erfahren, wie das Match zwischen Jack Draper und Tobias Simon ausgegangen wäre. Und wir mussten das Turnier dann abbrechen. Die Spieler haben ihr Preisgeld bekommen für das Erreichen dieses Viertelfinals und sie haben auch die Punkte bekommen für das Erreichen des Viertelfinals. Das sind in diesem Fall 7 Punkte zwar nur und trotzdem sind sie in den Ranking-Regionen, in denen sich die Spieler dort aufhalten, nicht unbedingt unwichtig. Aber wir konnten keinen Spieler dann oder keinen Turniersieger küren bei der ersten Ausgabe dieses Challengers in Potchefstroom.
Ja, ganz genau so war es. Ziemlich kurios, vor allem mit dieser Regengeschichte, dass das dazwischen reinkam. Da kam eben auch tatsächlich zuerst die Meldung, ja, es wird zu Ende gespielt. Also diese Runde wird am Ende tatsächlich zu Ende gespielt, nachdem es klar war, dass der Tag eben nicht mehr dafür hinhalten kann, dass die Matches dann auch wirklich durchgeführt werden können. Damit war eben auch klar, dass die Matches nicht mehr ausgetragen werden kamen. Also es war sehr, sehr kuriose Geschichte und ging dann auch sehr, sehr flott. Ja, ich muss oft zurückdenken, gerade irgendjemand hat mal, glaube ich, meinen Tweet über Bergamo vor kurzem retweetet und gesagt, na also das wirkt so, als wäre das schon fast irgendwie Ewigkeiten her, als damals das Turnier in Bergamo nicht oder das Finale nicht zu Ende gespielt werden konnte. So kommt mir das im Moment auch gerade vor. Also die Ereignisse überschlagen sich und das hat jetzt eben natürlich auch in dieser Woche ganz speziell, hat man das nochmal festgestellt, dass das alles sehr, sehr flott gehen kann.
Es ist immer noch erst eine Woche her, seitdem das Turnier in Indian Wells abgesagt worden ist. Und das klang für mich damals so, dass ich gedacht habe, wow, ist das nicht ein bisschen verfrüht? Das ist schon sehr, sehr erstaunlich.
Absolut. Also man hat hier schnell dann eben auch agierend und was ja aber auch richtig ist, man hat schnell agieren müssen. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, trotz dieser ganzen Zwischenfälle und Zwischenmeldungen, die in dieser Woche dann eben auch schon kamen, ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass dieses Turnier zu Ende gespielt wird, ja, oder diese beiden Turniere, die in der Challenger Tour auf dieser Woche stattgefunden haben. Aber man hat dann, glaube ich, auch den richtigen Entschluss dann eben auch gezogen und hat es dann ja gleich gesagt, okay, mit dem Tag ist es dann eben zu Ende und wenn halt eben ein Regen dazwischen kommt, dann ist es halt so. Klar, du hast es angesprochen, in diesen Regionen geht es um diese paar Punkte, die recht gering gehen, was für diese Spieler, aber in diesen Regionen eben auch sehr, sehr wichtig ist. Man darf auch nicht vergessen, die sind ja auch angereist. Ja, da sind viele Europäer hier auf der Liste gewesen. Das ist Südafrika ja auch nicht gerade so der nächste Weg gewesen. Das darf man auch alles nicht vergessen, dass das ja auch mit Kosten verbunden ist, die damit eben dann auch wieder kompensiert werden müssen. Und man muss ja auch immer wieder klar festhalten, wenn wir gerade bei Indian Wells oder sowas gesprochen haben, ja, da bekommen die Spieler dann die Accommodation und das sind aber meistens auch nicht die Spieler, die hier in irgendeiner Weise damit ein großes Problem haben werden bezüglich der Kosten. Ja? Also die sind eigentlich dahingehend relativ safe, glaube ich, kann man sagen. Die einen mehr, die anderen vielleicht weniger. Aber gerade hier in den Regionen, wo es dann jenseits der 150, der 200, der ATP-Weltrangliste geht, da kann es dann schon wieder ein bisschen anders aussehen.
Absolut. Das Turnier in Potchefstroom musste vor dem Viertelfinale abgesagt werden und Jack Draper und Tobias Simon konnten ihr Achtelfinale dann nicht zu Ende bringen. Wir hatten noch ein weiteres Turnier und das war ein sehr interessantes Turnier. Das war das in Nur-Sultan, früheres Astana, die Hauptstadt von Kasachstan. Und dort war ein größeres Challenger-Turnier angesetzt, was wir letztes Jahr schon gesehen haben, damals im Oktober. Und dieses Jahr wurde das in März gelegt und es war super besetzt. Es war mit Mohamed Safwad an 1 gesetzt und es war unter anderem mit Yannick Maaden an 2 gesetzt. Und dann haben wir sowohl im Einzel- als auch im Doppelwettbewerb sehr, sehr schnell die Walkovers gesehen. Zum Beispiel hat Mats Moreng in der zweiten Runde, nachdem er gegen Michael Wrebenski noch in der ersten Runde gewonnen hat, ein Walkover von Enzo Coaco bekommen aus Frankreich. In der zweiten Runde oder in der dritten Runde musste Mats Moreng aber seinem Gegner Pavel Kotov dann ein Walkover ins Viertelfinale geben. Und woran das lag, das hat uns Yannick Maaden erzählt. Yannick Maaden selber ist in der B-Reihe von den deutschen Spielern, ungefähr auf Platz 140 im Moment in der Weltrangliste, war auch schon mal unter den Top 100, hat letztes Jahr bei den French Open eine zweite Runde gegen Rafael Nadal damals gehabt, quasi eine Belohnung für sich, für ihn. Und der hat in Nur-Sultan gespielt und der musste außer Landes irgendwann. Und wie das passiert ist und was dort vorgefallen ist, das erklärt er uns hier jetzt im Interview.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, hallo Yannick.
Hallo, grüß dich.
Ja, erstmal Frage vorab natürlich, ob alles okay ist und wo erreichen wir dich gerade?
Alles gut bei mir. Ich bin noch rechtzeitig nach Europa zurückgekommen. Bin jetzt bei meiner Freundin gerade in Brüssel und habe geplant, morgen Abend nach Stuttgart zurückzufliegen. Wenn das hoffentlich, gehe ich mal davon aus, weiterhin so möglich sein wird.
Ja, wir haben das ja gerade schon ein bisschen thematisiert. Da ist in Kasachstan, in Nur-Sultan ja einiges los gewesen. Wann habt ihr denn eigentlich erfahren, dass ihr ja mehr oder weniger das Land verlassen müsst?
müssen, war im Endeffekt gar nicht wirklich zur Debatte. Also im Endeffekt war es schon heikel am Freitag, bevor ich Samstag hätte fliegen sollen. Da hat sich der Supervisor, der Herr Ox, wer auch ein Deutscher ist, hat sich von dem Turnier befreien lassen. Und er hat es im Endeffekt jetzt im Voraus komplett richtig eingeschätzt. Er hat gemeint, dass wir als Deutschland in die Kategorie 1b, seiner Meinung nach, ist eine sehr gute Chance, dass wir da hochgestuft werden. Und er will das Risiko nicht eingehen, dann in Kasachstan zu sein, weil das könnte Sonntag, Montag, Donnerstag, wann auch immer sein. Da ich dann mit ihm so gesprochen habe, war es dann so, dass ich meinen Flug von Samstag auf Montag verlegt hatte, um abzuwarten, ob möglicherweise übers Wochenende eben die Nachricht kommt, dass es gar keinen Sinn macht, hinzufliegen. Ja, dann ist es, obwohl die Infektionszahlen relativ nach oben geschossen sind, ist es eben nicht passiert. Und habe dann eben Montagmittag meinen Flug aus Frankfurt genommen, bin dann nachts um 12 in Nur-Sultan angekommen. Dann war eigentlich alles ruhig. Ich habe am nächsten Tag mittags trainiert. Und dann abends, glaube ich, beim Abendessen oder so, hat mir ein Freund von zu Hause, hat mir einen Screenshot geschickt von Nachrichten, irgendwie hier Einreise in Kasachstan für Deutsche und Franzosen verboten oder gestoppt oder wie auch immer, genau. Und ja, und da, ab da haben wir dann eben angefangen, uns genauer zumindest versucht zu informieren. Dann kam, glaube ich, sogar noch an dem Abend auch vom Herr Ox, dem Supervisor, nochmal die Nachricht, dass Deutschland und Frankreich in die Kategorie 1b hochgestuft werden oder werden sollen. Das war nicht ganz klar, aber es war auf jeden Fall sicher, dass es kommen wird. Und dann war es, glaube ich, so, dass am nächsten Morgen hieß es ab Donnerstag. Wir wissen aber nicht genau, ob wir noch ausreisen dürfen. Dann hat der Franzose hat über seinen Vater, glaube ich, bei der deutschen Botschaft, bei der französischen Botschaft kasachischen Botschaft in Frankreich jemanden erreicht, wo dann irgendwann das Go gegeben hat, dass wir ausreisen dürfen. Und das war dann der Moment, das war so am Mittwoch 12.30 Uhr ungefähr. An dem Tag waren wir alle angesetzt, also der andere Deutsche, Mats Morain, ich und der Franzose, Kouako, waren angesetzt, an dem Tag zu spielen. Aber dann, als wir das Go bekommen haben, dass es sicher ist oder dass wir auf jeden Fall ausreisen dürfen, ohne dass wir eben am Flughafen dann in Quarantäne gesteckt werden, da haben wir dann direkt Flüge gebucht für den Nachmittag, was gut war, weil es gab eh nur noch, glaube ich, 3 internationale Flüge, wo wir aus Kasachstan rausgekommen wären. 2-mal nach Moskau und 1-mal nach Abu Dhabi und dann sind wir über Moskau nach Europa zurückgeflogen und wir haben das sichere Go erst bekommen, dass wir in Quarantäne gesteckt worden wären, ich glaube um 4.30 Uhr oder so, also schon beim Boarding von dem Flug. Da wussten wir, dass es dann ab Mitternacht auf jeden Fall so gewesen wäre.
Das heißt, ihr wart zu dritt unterwegs, oder?
Wir wussten, dass wir das gleiche Schicksal im Endeffekt haben werden. Frankreich und Deutschland wurde genau gleich immer behandelt. Deswegen, wir haben dann gleichzeitig Flüge gebucht beim Mittagessen in Kasachstan, sind dann 2 Stunden zum Flughafen gegangen. Aber wir sind alle gleichzeitig nach Moskau im gleichen Flieger geflogen und dann haben wir andere Zieldestinationen gehabt. Ja.
Wie war da die Stimmung unter euch? Also wart ihr schon ein bisschen beunruhigt oder habt ihr das noch als relativ locker angesehen?
Ich würde sagen, dass wir waren alle relativ locker, aber natürlich wussten wir auch, also dass wir dort in Quarantäne gesteckt werden für mindestens 14 Tage, das wollten wir natürlich alle um jeden Preis vermeiden. Und jetzt, nachdem wie sich dann innerhalb von 1,5-2 Tagen jetzt so entwickelt hat, das haben wir auch nicht vorher gesehen, weil noch die anderen Spiele dort, wo wir dann gesagt haben, wir müssen jetzt zügig abreisen, die haben gesagt, ja, es tut uns leid, scheiße. Und die sind eben haben am nächsten Tag noch gespielt und die wussten bisher noch schon gar nichts. Das war nur eben wegen dieser Hochstufung in Kategorie 1b, dass es überhaupt so war, dass wir drei aus den Ländern eben uns so relativ selbst gut informiert haben und versucht haben, da Infos zu bekommen, ob wir eben abreisen sollen oder nicht. Aber wir waren jetzt nicht irgendwie, dass wir alle drei extrem ängstlich waren. Also wie gesagt, an dem Morgen hatten wir dann schon ein paar Nachrichten, aber an dem Abend zuvor, wir hätten ja auch abends theoretisch nachts abfliegen können. Haben dann aber gedacht, wir wissen es nicht genau, ob die am Flughafen dann Probleme machen oder was passiert. Und das war jetzt nicht, dass wir extrem ängstlich waren. Aber ja, es ist einfach sehr schwierig gewesen, klare Infos zu bekommen,
Die Botschaft konnte man eben abends in Kasachstan nicht mehr erreichen, war zu in Deutschland. Die Botschaft haben meine Eltern versucht gehabt anzurufen, da ist keiner rangegangen. Ja, und dann wurde eben nur die französische Botschaft da erreicht oder in Frankreich die Botschaft. Und ja, wir mussten halt auf die Sicherheit warten, dass wir abreisen können. Und da war es dann eh schon klar, dass wir nicht mehr spielen werden.
Okay, inzwischen ist das Turnier ja auch gestoppt worden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung, auch aus eurer Spielersicht heraus, die auch dort waren, glaube ich, haben da Verständnis dafür.
Ja, für mich war es im Endeffekt war es für alle blöd, für mich und den Franzosen. Wir sind hingeflogen und haben gar kein Match gespielt. Der Mats hat ein Match wenigstens gewonnen gehabt. Aber im Endeffekt, klar, war es blöd für alle. Aber wir haben selbst, so wie abgereist sind, am Mittwoch war es ja noch nicht so extrem überall alles zu. Das ging ja jetzt in den letzten 2 Tagen so extrem nach oben, dass Grenzen geschlossen werden, Turniere komplett abgesagt wurden von der ATP. Also da in dem Moment, wo wir abgereist sind, haben wir gedacht, war jetzt unnötig oder war nervig, hier nach Kasachstan zu fliegen. Aber wir waren natürlich froh, dass es dann gepasst hat, sodass wir nicht mehr Probleme noch bekommen. Aber wir haben nicht zum Beispiel gedacht, dass das Turnier jetzt abgesagt wurde. Mhm. Weil wo wir dort waren, haben wir mit dem Supervisor gesprochen und der wollte ja alles weiterlaufen lassen. In Kasachstan war ja auch keinerlei Angst, Vorfälle, Infektionen, wie auch immer. Das heißt, das Turnier dort hatte keine Probleme. Das wurde halt dann eben entschieden.
Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage zum Thema Kasachstan. Wenn ich mit Spielern dort in der Vergangenheit gesprochen habe, die dort waren, ich selber habe es leider noch nicht erlebt, aber die haben eigentlich alle immer gesagt, die Organisation und die Turniere, die Challenger-Turniere, die dort stattfinden, die sind eigentlich vom Organisationsgrad und die Bedingungen dort seien eigentlich immer sehr, sehr ordentlich.
Ich kann nur von Nur-Sultan oder früher Astana sprechen, weil ich da, wie gesagt, im Oktober einmal gespielt hatte. Genau, es war genau das gleiche Turnier, gleiche Anlage, auch in der Halle, gleiches Hotel. Hotel war sehr gut, die Anreise über den Flughafen nicht weit weg, kein Problem, von Frankfurt ein Direktflug. Der Center Court war schon im Oktober sehr gut, jetzt hatten sie komplett neue Plätze. Durch den Davis Cup, wo dort gespielt wurde, waren 4 Plätze, alles in einer Halle, so sehr große Halle mit wirklich viel Platz für uns. Die Organisation, würde ich sagen, war okay. Die haben sich gut gekümmert. Das Hotel war wirklich ordentlich, Anreise kurz, auch vor Ort, also zu der Anlage. Essen war auch wirklich ohne Probleme. Also ich kann nichts wirklich Schlechtes sagen, außer letztes Jahr, wo ich auch im Finale dort gespielt habe. Es sind keine wirklichen Zuschauer eben dort. Aber das ist nicht, Kasachstan ist da nicht das einzige Land, wo man bei Challengern ohne Zuschauer spielt. Aber sonst war das wirklich nicht sich zu beschweren.
Du hast jetzt eben davon gesprochen, dass ihr euch selbst darum gekümmert habt, wie die Botschaften reagieren, beziehungsweise auch wie die Einreise dann oder die Ausreise funktioniert. Wie war es denn so mit der Kommunikation mit der ATP dann auch vor Ort? Wie seid ihr dort dann auch informiert worden, dass zum Beispiel dann ja auch die 6 Wochen Pause dann anstehen würden?
Ich habe am Freitagmorgen einen Anruf von einer der ATP Frauen bekommen, die hat im Endeffekt nur gewarnt, dass die Chance bestehen kann, wenn man nach Kasachstan geht. Sie wissen auch nicht, wie sich die örtlichen Behörden verhalten werden. Daher, sie haben sich darum gekümmert, aber konnten natürlich auch nichts sagen. Dann das andere, was ich gesagt habe, dass der Supervisor sich eben selbst entschuldigt hat und nicht hingegangen ist, was die richtige Entscheidung von ihm war. Dann der örtliche Supervisor hat sich auch sehr um uns gekümmert. Die haben versucht, bei der Botschaft nachzufragen, sind aber natürlich auch daran gebunden, ob sie Auskunft zügig oder überhaupt bekommen von der Botschaft. Und dann die letzte Frage war, wie wir davon erfahren haben mit den 6 Wochen. Das war dann irgendwann, stand es zur Debatte, was weitergemacht wird, ob Turniere stattfinden, ohne Zuschauerzahlen, ob Turniere überhaupt stattfinden werden. Das war aber dann relativ schnell entschieden. Die Kommunikation, glaube ich, wo es entschieden wurde, wird da an die ATP-Spieler schnellstens möglich eine E-Mail rausgeschickt. Und ab da, also E-Mail oder Social Media, wo war das dann bekannt.
Ja.
Die Kommunikation war da kein Problem, aber da ist ja der Spielerrat, der Player Council ist dafür zuständig, mit der ATP dann zu sprechen. Aber wie gesagt, die ATP ist auch zum Teil in meiner Meinung nach an die Regierungen gebunden. Wenn Ausgangsüberschreitungssperrungen auftreten, dann muss sich die ATP da auch danach fügen, wenn eben keine großen Menschenmassen zusammenkommen dürfen etc.
Ja, was wäre eigentlich dein nächster Plan gewesen nach Nur-Sultan? Welche Turniere hättest du spielen wollen jetzt nach diesem Turnier?
Ich hätte Lille, das Challenger und Saint-Brieuc in Frankreich gespielt, dann vermutlich eine Woche auf Sand irgendwo trainiert und dann wäre es weitergegangen mit, ich glaube, Spanien, Murcia oder ich glaube, Murcia wäre das nächste Challenger. Also ein paar Challenger bis München dann oder Budapest, München, so in die Richtung.
Ja.
Jetzt München vermutlich das erste, wo wieder anfangen wird, aber das müssen wir auch, glaube ich, mal unter Vorbehalt sehen und mal schauen, wie sich die Lage entwickelt.
Wir müssen alles tatsächlich unter Vorbehalt sehen und wir sind alle nicht wirklich darauf vorbereitet gewesen, auf diese Situation. Spieler, natürlich auch alle Menschen, aber wir sprechen natürlich jetzt übers Tennis. Wie ist die Stimmung jetzt gerade im Moment bei dir, wo du siehst, ja, diese nächsten 6 Wochen habe ich auf jeden Fall keine Turniere und dann auch als Tennisspieler ja auch keine Einnahmemöglichkeiten?
Vielleicht sollten Sie mich das noch mal ein paar Wochen fragen, aber im Moment bin ich relativ entspannt. Das ist eine relativ klare Ansage von der ATP, das heißt, es gibt noch wirklich was zu tun. Vom Finanziellen her, klar, wir Tennisspieler sind darauf angewiesen, Turniere zu spielen, sind dadurch halt ohne Einkommen, außer man hat gewisse Versicherungen, was ich nicht habe in dem Sinne. Was von der ATP kommt, wissen wir jetzt auch nicht, die diskutieren alles, aber ja, dadurch, dass ich die letzten 2 Jahre relativ gutes Geld verdient habe, muss ich mir jetzt nicht extreme Sorgen machen, dass ich jetzt Probleme bekommen werde in den nächsten 6 Wochen. Aber klar, es ist nicht optimal, wenn man als selbstständiger Tennisspieler absolut keine Chance auf Einkommen hat. Aber ja, im Moment bin ich relativ entspannt und werde versuchen, die Zeit zu nutzen, mehr zu Hause mit Freundinnen, bei Familie zu sein, zu trainieren, wenn dies möglich ist oder wie man das möglich machen kann. Und versuchen dann, ja, sich zu freuen, wenn es wieder losgeht. Aber ja, ganz genau, wir sind alle noch relativ im Dunkeln, wie das jetzt alles weitergeht. Deswegen, das ist jetzt eine neue Situation, wo wirklich noch nicht vorgekommen ist. Daher ist es zu früh, jetzt irgendwie zu sagen, mir geht es super gut, super schlecht. Also alles in Ordnung genommen.
Tennishalle in der Heimat, ist die noch geöffnet oder?
Muss ich mich erst drum kümmern. Ich weiß es noch gar nicht genau. Also es sind viele Sachen, viele Clubs geschlossen. Aber ja. Kann ich nur nicht sagen, ich muss versuchen, mich dann drum zu kümmern, wie es möglich ist, mit meinem Trainer vor Ort zu trainieren.
Ja, und die Kommunikation dann von der ATP, die haben dann auch gesagt, dass es dann in den nächsten Wochen dann unaufhörlich kommuniziert wird, beziehungsweise sofort ohne Versatz dann kommuniziert wird an euch.
Was soll kommuniziert werden?
Ob die ATP dann sagt, dass sie einen Fahrplan hat, wie sie an euch, welche News auch immer, kommuniziert.
Gehe ich davon aus, das wurde jetzt nicht explizit gesagt, aber ja, sie halten uns auf dem Laufenden im Endeffekt so. Wir haben jetzt bestimmt auch einige Sachen zu klären, zu entscheiden. Ich weiß nicht, ob die in dem Sinne bestimmt auch nicht auf die Situation vorbereitet waren. Daher, ja, ganz genau weiß ich es nicht, aber ich bin sicher, dass wir natürlich informiert werden, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt.
Yannick Maden, wir danken fürs Gespräch. Und wünschen viel Erfolg für die nächsten Wochen und vielleicht können wir uns später im Jahr dann nochmal unterhalten.
Alles klar. Danke Ihnen.
Yannick Maden hat sich bereit erklärt, für uns zur Verfügung zu stehen. Wir haben das Interview am Samstagvormittag aufgenommen mit ihm. Und er ist einer der Spieler, die ausreisen mussten, weil die Ausreisebestimmungen beziehungsweise weil die Einreisebestimmungen für Kasachstan erhöht worden sind. Er hat über diesen 1B-Status gesprochen und da ging es dann darum, wenn er noch etwas länger gewartet hätte, hätte er 14 Tage in Quarantäne gemusst in Kasachstan.
Ja, das ist natürlich eine ziemlich krasse Geschichte und das war auch von außen für die Betrachter war das schon sehr, sehr interessant, weil man hat eben nur noch mehr gesehen, dass Spieler eben nach und nach aus diesem Turnier rausgezogen haben und die offizielle Begründung, die ja bei den ATP-Sheets dann auch immer angegeben werden, hieß immer non-medical. Und da kamen dann eben auch schon die ersten Gerüchte eben auf, ja, es muss etwas damit zu tun haben, aufgrund eben der Bestimmungen der jeweiligen Länder, dass dort einzelne Nationen eben nicht mehr einreisen dürfen, beziehungsweise eben schauen, dass sie eben in Quarantäne müssen oder wie auch immer. Und so kam eben das, diese ersten, ja, die ersten Überlegungen, womit das eben zu tun hat. Und ganz interessant, weil du es gerade angesprochen hast, vor dem Interview war auch dieses Match zwischen Kouakou und Morain, wo beide ja davon betroffen waren. Die haben gegeneinander gespielt. Die Frage war eigentlich auch, wie wurde bestimmt, wer hier eigentlich in die nächste Runde kam. Und ich habe mir das von der ATP nochmal auflösen lassen. Also die haben mir das nochmal bestätigt. Die haben also gesagt, dass der Spieler, der zuerst zurückgezogen hat, quasi das Match auch verloren hat. Und in dem Fall war es also Kouakou. Und dadurch ist Morain offiziell noch in die dritte Runde gekommen, während der Franzose damit eben in der zweiten Runde ausgeschieden ist. Ein Double Walkover quasi.
Ein Double Walkover von Mats Morain beziehungsweise von Enzo Kouakou. Und das sind, in diesem Fall sind es, ich muss nochmal gerade gucken, $340 sind es nur und 3 Weltranglistenpunkte. Also es macht den Kohl nicht unbedingt fett, auch weil Mats Morain und Enzo Kouakou dann innerhalb von den Top 200 sind. Trotzdem, in diesem Fall ist es so gewesen, Mats Morain hat eine Viertelstunde nach Enzo Kouakou zurückgezogen und Kouakou, Morain und Yannick Maaden saßen ja in dem einen Boot quasi und mussten raus aus dem Land. Das Turnier ist im Viertelfinale auch gestoppt worden. Da waren Ilya Marchenko zum Beispiel dabei, der vorher einen Walkover noch bekommen hat von Alexei Sacharow, der auch einen Flieger nach Moskau bekommen hatte. Wir haben Jesper de Jong aus den Niederlanden, der einen Walkover bekommen hat von Michael Torpegaard, weil der auch außer Landes musste. Also wir haben ein sehr, sehr komisches Turnier dort in Nur-Sultan gehabt. Und vielen Dank nochmal an Yannick Maaden, dass er uns hier zur Verfügung stand und dass er hier dann Rede und Antwort gestanden hat, wie das Turnier in Nur-Sultan abgelaufen hat. Und er hat es ja selber auch gesagt, das Turnier ist an sich super organisiert. Es fehlen halt ein bisschen die Zuschauer, das ist schade. Aber ansonsten wäre alles dort eigentlich in Ordnung. Und wir müssen das so sagen, was du gerade eben auch vorhin gesagt hast mit der Accommodation für die großen Spieler und so weiter. Diese Jungs und die Frauen abseits der Top 100, die haben jetzt echte Probleme, weil die keine Einnahmen haben durch das Spielen, durch die Turniere. Und Yannick Maaden hat es ja auch erwähnt, er hat so ein bisschen was zurücklegen können, beziehungsweise hat so ein bisschen Puffer. Es gibt Spieler und Spielerinnen, die haben diesen Puffer nicht. Und da wird es dann wirklich sehr interessant in den nächsten Monaten.
Ja, vor allem eben die, die ja dann abseits auch noch eben der Challenger-Ebene sind. Also Yannick hat ja in den letzten Jahren ja sehr erfolgreich gespielt. Er hat sich, was schon erwähnt, ja eben auch in die Top 100 schon mal reingekommen, hat da schon mal auch ATP-Turniere gespielt. Und da hat man dann natürlich auch die dementsprechende Basis, dann vielleicht die eine oder andere Pause damit auch finanziell überstehen zu können. Aber viele gerade, die eben dann, denke ich, auch auf der ITF-Tour, also da eben auch auf der ITF World Tennis Tour unterwegs sind, für die ist das natürlich richtig schwer, weil das sind die, die täglich oder wöchentlich eben schauen, dass sie immer wieder ein Turnier spielen müssen, weil es ist quasi ihr Job. Und naja, denen geht's halt, sage ich mal, wie anderen Freelancern, Selbstständigen ja eben auch, denen dann eben jetzt so die Basis dann auch leider ja anfängt, da ein bisschen so davon zu brechen.
Wie geht es jetzt weiter? Wir wissen es halt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Im Moment schauen wir alle täglich die Nachrichten. Im Moment, wir haben gerade eben die Meldung bekommen, dass der Porsche Tennis Grand Prix bei den Damen im April abgesagt worden ist. Und so wird es jetzt in den nächsten Wochen weitergehen. Und wir wollen auch Prag, das WTA-Turnier Ende April ist auch gerade abgesagt worden. Also wir wollen natürlich, dass wieder Tennis gespielt wird. Aber die Gesundheit von uns allen liegt natürlich dann ganz weit vorne. Und wir wollen dann natürlich auch so weit helfen, dass wir sagen, okay, wir berichten noch darüber, aber mehr können wir halt im Moment leider nicht tun. Wir werden uns in der Zukunft, in den nächsten Wochen, werden wir uns dann auch mal noch mit dem einen oder anderen Interview melden bei Chip and Charge und auch hier bei Challenger Corner. Und TennisTourTalk.com hat immer die neuesten Nachrichten von zum Beispiel abgesagten Turnieren, leider in diesem Fall immer. Also das ist dann auch doch die Seite, auf der ihr euch tummeln könnt. Florian, vielen Dank für deine Zeit und ja, wir hören uns demnächst mal wieder.
Ganz bestimmt.
Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Folgt uns auf Twitter bei Chip and Charge. Folgt Florian und TennisTourTalk.com auf Twitter und auf Facebook und auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Challenger Corner, der Tennis-Podcast
in Zusammenarbeit
mit TennisTourTalk.com.
auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.